Lebensentwürfe im Wandel. Ich bin tatsächlich gespannt auf diese Themenreihe. Das kann eine richtige Entdeckungsreise sein, denn es gibt ganz verschiedene Dinge zu beobachten, was früher war, was heute ist, wie sich Dinge entwickelt haben. Und wir haben das in der Pantomime ja schon angedeutet gesehen, was vielleicht ein Einzelner erlebt an Veränderungen. Es gibt so viel zu entdecken, und zwar Ähnlichkeiten und Veränderungen. Und die zu beobachten, die wahrzunehmen. Und beobachten und wahrnehmen ist für mich auch das erste Stichwort, denn wenn ich beobachte, dann schätze ich erstmal Wert. Dann fange ich an, hinzusehen. Und ich möchte mit uns gemeinsam hinsehen. Wie sehe ich als Einzelner eigentlich Kindheit, Jugend, Alter, Familie? Wie sehe ich es als Christ, queer zu sein oder Single oder wie Rollenbilder von Männern und Frauen? All diesen Themen wollen wir uns stellen. Und meine Bitte an Gott ist, dass der Heilige Geist uns da feinfühliger macht, empfindsamer beim Hinsehen, dass wir verschiedene Lebenssituationen, verschiedene Entwürfe neu wahrnehmen. Für mich ist diese Reihe auch ein Hören auf Gottes Stimme heute. Und darauf möchte ich mich einlassen und ich hoffe, du auch. Heute geht es um Kindheit im Wandel. Wie siehst du deine eigene Kindheit? Nun, am letzten Mittwoch bei Bibel im Gespräch habe ich diese Frage gestellt und es war ein sehr lebhafter Austausch. Unbeschwert wurde erzählt, wie einer in einer Straße wohnte, wo innerhalb von 50 Metern 30 Kinder wohnten und diese Kinder täglich miteinander gespielt haben. Eine andere Person hat erzählt, dass sie es als junges Mädchen liebte, Fußball zu spielen, obwohl sonst nur Jungs Fußball gespielt haben. Oder wie sie als Kinder Forellen im Bach mit den Händen gefangen haben. Aber es war auch Schweres dabei. Wie 1939 die Fliegerangriffe auf Kassel miterlebt wurden als Kind. Wie Kinder immer wieder mit den Eltern in den Bunker mussten oder in den Luftschutzkeller. Wie das eigene Elternhaus ausgebombt wurde. Oder wie der Schulweg barfuß täglich bewältigt wurde, weil man keine Schuhe hatte. Oder auf dem Mädchengymnasium es immer kalt war und auch besonders im Winter und es nur geheizt werden konnte, wenn die Kinder selbst ein Brikett mitbrachten. Welche strengen oder lockeren Regeln in der Erziehung galten, davon wurde auch erzählt. Wie auch mit Schlägen zu Hause erzogen wurde oder mit dem Gürtel ungehorsam bestraft wurde. Also für das Erleben der eigenen Kindheit spielen die äußeren Umstände eine ganz große Rolle. Und äußere Umstände könnten wir viele beschreiben, in denen unterschiedlich Kinder weltweit und natürlich lokal oder in der eigenen Geschichte aufwachsen. Wie wird gearbeitet, wie wird gespielt, wie wird gelernt? War es jetzt die schönste Zeit meines Lebens, deines Lebens, Kind zu sein oder die schlimmste? Oder etwas dazwischen. Und bevor wir die Bibel aufschlagen und dort etwas über Kinder lesen, möchte ich daran erinnern, dass die Bibel auch ihre Zeit hat. Sie ist ein antikes Buch. Sie wurde von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, von Autoren geschrieben, in der Antike und in der Zeit davor über einen langen Zeitraum. Kinder in der Antike? Tja, Kinder in der Antike im antiken Griechenland galten als unvollkommen. Kinder wurden mit Tieren und Sklaven verglichen zur Zeit Jesu. Mädchen arbeiteten im Haushalt und nur Jungs, wenn die Familie reich war und zur Elite der Gesellschaft gehörte, wenn es Offiziere waren oder Beamten, dann wurden die Jungs von einem Pädagogus, einem Hauslehrer unterrichtet in Mathematik, Manieren, Lesen, Schreiben, Religion und Astronomie. Natürlich frontal. Man hat auswendig gelernt und Gehorsam war Pflicht. Der Lehrer durfte auch die Kinder strafen und zum Beispiel auspatschen. Und im Römischen Reich entschied der Hausvater überhaupt, ob ein neugeborenes Kind überhaupt in die Familie aufgenommen wurde. Der Pater Familias entschied darüber. Zitat, Missgeburten löschen wir aus, Kinder auch, wenn sie schwächlich oder missgestaltet geboren sind. Wir ertränken sie nicht aus Zorn, Vernunft ist es, Untaugliches vom Gesunden zu sondern. Das war der Sound im Römischen Reich im Umgang mit Kindern, auch zur Zeit Jesu. Und der Hausvater allein entschied, ob ein Kind aufgenommen wurde in die Familie oder abgelehnt. Wurde es angenommen, wurde es Teil der Familie mit allen Rechten und Pflichten, wurde es abgelehnt, wurde es ausgesetzt oder sogar getötet. Und die Tötung der Kinder stand nicht unter Strafe und es musste dafür keine Begründung gegeben werden. Nur die meisten Familien gehörten natürlich nicht zur Elite, sondern das waren einfache Familien, Handwerker, Bauern, Arbeiterfamilien und da waren Kinder eingebunden in den Arbeitsalltag. Von 3 Jahren an haben sie mitgearbeitet auf dem Feld, im Stall oder unter Tage im Bergwerk. Der Alltag für Kinder in der Antike war völlig anders als heute. Wir überspringen in der Geschichte viele hunderte von Jahren nach Deutschland, wenn wir feststellen, erst 1904 wurde in Deutschland ein Kinderschutzgesetz erlassen, das verbot, dass Kinder unter 12 Jahren arbeiten. Das ist ein bisschen mehr als 100 Jahre her. Die anderen 1900 Jahre, wenn wir jetzt mal nur von Jesu-Zeit ausgehen, war das normal, dass Kinder arbeiteten, schwer arbeiteten. Erst seit 1919 müssen in Deutschland alle Kinder in die Schule gehen. Vorher war das elitär. Es war für die Reichen, für die Oberschicht, nicht für jeden. Bis 1983 durften Kinder im Land Bayern noch von ihren Eltern geschlagen werden. Seitdem steht das unter Strafe. Es gäbe also noch ganz viel zu beobachten an Veränderungen, an den Umständen, wie mit Kindern umgegangen wird. Ob Kindheit zur schönsten oder schlimmsten Zeit des Lebens wird. Und wenn ich jetzt 3 Bibeltexte mit euch ins Gespräch bringe, möchte ich unsere Wahrnehmung da trainieren, hinzusehen. Und zwar eher innere Bilder von Kindern als äußere Umstände. Und der erste Text, der spricht das Thema an, ist das Kind eine Gabe oder hat es einen Eigenwert oder beides? Kinder als Gabe und nicht nur Nutzen. Psalm 127 betet. Seht, Kinder sind eine Gabe des Herrn, ein Lohn ist die Frucht, die er dem Mutterleib schenkt. Wie Pfeile in der Hand des Kämpfers, so hilfreich sind die Söhne, die ihm in frühen Jahren geboren wurden. Glücklich zu preisen ist der junge Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Zusammen werden sie nicht scheitern, wenn sie im Tor mit Feinden verhandeln. Naja, vielleicht hat schon mal jemand eine Glückwunschkarte geschrieben oder erhalten mit diesem Bibelvers. Kinder sind eine Gabe des Herrn. Das ist ja auch erstmal schön. Ein Glückwunsch zum Staunen, Freude über ein Kind. Ein Kind, ein Wunder der Schöpfung, ein Geschenk des Schöpfers. Doch die nächsten Verse, ja, die betrachten das Kind ganz stark von den Bedürfnissen der Erwachsenen her. Nämlich aus der Perspektive, welchen Nutzen bringt denn nun das Kind für die Familie, die Eltern, die Familie. Und hier sind es Söhne, die den Nutzen bringen. Ja, die der Nomadenfamilie, die mit ihren Schafen und Ziegen umherzieht und sich behaupten müsst, hilft. Oder im Stadttor, wo Geschäfte gemacht werden und Rechtssachen verhandelt werden, da können die Kinder, wenn sie groß sind, mitreden. Diese Perspektive auf Kinder, wenn sie mal groß sind, sollen sie auch was nützen, die sehe ich mit Skepsis. Stehen auch meistens auf den Glückwunschkarten heute nicht mit drauf. Natürlich, eine Nomadenfamilie oder ein ganzes Nomadenvolk ist angewiesen auf Nachwuchs. So wird die Geschichte Israels erzählt. Es wird erzählt von Sarah, Rebekka und Rahel, den Erzmüttern Israels, die übrigens alle erstmal unfruchtbar sind, keine Kinder bekommen können. Und dramatische Weise wird erzählt, wie Gott eingreift, damit das Besondere geschieht, dass sie überhaupt Nachwuchs bekommen. Und damit wird auch etwas erzählt. Kinder sind nicht selbstverständlich. Kindersterblichkeit war ohnehin sehr hoch, aber überhaupt ein Kind zu bekommen. Und die Zukunft des Volkes hängt von Gottes Gnade, von Kindern ab. Aber haben die Kinder einen eigenen Wert? Oder sollen sie eigentlich nur nützlich sein? Und ich glaube, in der Kindheit, in der Geschichte von Kindern, sind viele Kinder dadurch verletzt worden, dass ihnen vorgeworfen wurde, nichts nütze zu sein. Oder ihnen das Gefühl vermittelt wurde, nicht fähig zu sein, nichts leisten zu können. Es gibt das auch umgekehrt. Ich weiß um eine Person, die mal gesagt hat, ja, ich habe es dann doch wenigstens noch zu etwas gebracht und war Nütze. Und ich dachte, was ist das für ein Menschenbild, ein Bild vom Kind, dass wir nützlich sein müssen. Und die Christen, das finde ich eine gute Nachricht, haben von Anfang an dieser Stelle einen Unterschied gemacht. Christen haben ja von Anfang an von einer wunderbaren Geburt in der Nacht von Bethlehem erzählt, von Jesus von Nazareth. Und durch das Christkind war die Ideengeschichte Europas auf einmal beeinflusst davon, dass es doch eine Wertschätzung eines Kindes gibt. Und anders als in den heidnischen römischen Familien haben Juden und auch Christen ihren Familien verboten, ihre Kinder auszusetzen oder zu töten. Die Annahme des Kindes als Geschenk war eine christliche Grundhaltung. Du bist wertvoll, ohne deinen Nutzen. Kinder sind wertvoll, von Anfang an. So gesehen sind Kinder eine Gabe des Herrn und nicht nur als Pfeile im Köcher. Jetzt kann ich mich verteidigen, jetzt habe ich einen, der für mich zuschlägt oder jemand, der für meine Altersversorgung sorgt. Nein, es tut Kindern gut, wenn sie von ihren Eltern nicht gebraucht werden. Wenn sie nicht gebraucht werden als Statussymbol, nicht gebraucht werden als Aushängeschild, als stolze Marke. Es tut Kindern nicht gut, wenn sie von ihren Eltern danach bewertet werden, ob sie etwas nützen oder die Kinder die emotionalen Bedürfnisse der Eltern nach Liebe und Anerkennung, die Kinder das Bedürfnis der Eltern nach Liebe und Anerkennung erfüllen müssen. Also, wenn ihr diesen Text nochmal meditiert, nachdenkt, er piekt etwas. Und ich finde, in unserer Zeit müssen wir ihn neu beleuchten. Nun hat in den tausenden von Jahren sich an der biologischen Entwicklung von Kindern tatsächlich nicht viel geändert. Da kommen Historiker auch zu keinem anderen Ergebnis. Kinder sind als Babys angewiesen auf Nahrung, auf Zuwendung, auf Ansprache. Es gab auch grausame Experimente, die das testen wollten und abgebrochen werden mussten, weil es tatsächlich so ist. Kinder brauchen, dass sie mit ihnen geredet wird, sonst sterben sie. Und dann lernen sie krabbeln, stehen, laufen, sprechen und die Welt mit den Augen begreifen, mit den Händen begreifen, mit allen Sinnen entdecken. Und dann entwickeln Kinder, überhaupt Menschen, die Fähigkeit, sozial zu lernen. Das ist übrigens ein Unterschied zu den Primaten, also tatsächlich Empathie, sich in den anderen hineinzuversetzen, zu antizipieren, was für den anderen gut ist, Unterscheidung vorzunehmen zwischen ich und du, zwischen mein und dein und wir. Und für Paulus im Neuen Testament ist für Christinnen und Christen eine Fähigkeit ganz wichtig, die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, urteilsfähig zu werden, mündig zu werden. Das ist für ihn ein ganz wichtiger Bereich des Lebens, mit Gottes Hilfe mündig zu werden. Und er reflektiert deshalb an einigen Stellen die Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen und an einem Kapitel, das die meisten Christinnen aus einem anderen Zusammenhang kennen, weil dort über die Liebe gesprochen wird und dass das Höchste im Glauben, Glauben, Hoffen und Lieben ist und dass die Liebe das Höchste ist, kommt er auf einmal darauf zu sprechen, wie er Kinder sieht in einer bestimmten Perspektive. Und das möchte ich euch gern vorlesen. Unser Wissen ist Stückwerk, 1. Korinther 13, Vers 9. Unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich alles ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Also Paulus greift hier einen Vergleich auf, der in der Antike sehr beliebt war. Kleine Kinder, die müssen noch lernen, die wissen noch wenig, die müssen noch begreifen und reife Erwachsene haben schon viel gemerkt, begriffen und verstanden. Und wenn es um den Glauben geht, dann will Paulus kein Anfänger sein, dann will er kein kleines Kind sein. Im dritten Kapitel desselben Buches, im 1. Korinther 13, also Kapitel 3, schreibt er, dass den Christen noch kein Schwarzbrot gibt, sondern nur Milch, weil sie noch Unmündige sind, wie Anfänger im Glauben, wie Kinder. Also er plädiert für einen Erwachsenen, für einen reifen, für einen mündigen Glauben, und zwar wenn es um die Erkenntnis der Wahrheit geht. Und ich finde es interessant, gleichzeitig behauptet er nicht, dass er als Erwachsener jetzt den Durchblick hat, sondern in seinem Erkenntnisvermögen beschreibt er alles, was er weiß, als ein Puzzle. Und da hat er nur Teile von, Stückwerk, Bruchstücke, Puzzleteile. Also positiv gesehen bringt er Kindern
bringt Kinder häufig großes Interesse mit, Neugier, was zu entdecken, intuitiv was zu begreifen, zu lernen. Kinder stellen unendlich viele Fragen. Und für einen antiken Menschen wäre jetzt zu erwarten gewesen, dass man kein Kind mehr sein möchte. So in dieser Linie des Paulus, dass man kein Kind mehr sein möchte, sondern ein reifer Erwachsener. Und deswegen ist der dritte Text für mich umso erstaunlicher, weil er ja in dieser Zeit spielt. Wie sieht Jesus Kinder? Ich lese uns den Text nach Matthäus, denn der Evangelist Matthäus bietet da eine besondere Perspektive, wie Jesus Kinder sieht. Um diese Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn: Wer ist nun in der neuen Welt Gottes der Größte? Da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte: Ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und den Kindern gleich werdet, dann könnt ihr in Gottes neue Welt überhaupt nicht hineinkommen. Wer es auf sich nimmt, vor den Menschen so klein und unbedeutend dazustehen wie dieses Kind, ist in der neuen Welt Gottes der Größte. Und wer einen solchen Menschen in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und er sagt weiter: Wer dagegen einen dieser kleinen, unbedeutenden Menschen, die zu mir halten und mir vertrauen, an mir irre wehren lässt, käme noch gut weg, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im Meer versenkt würde, dort, wo es am tiefsten ist. Hütet euch davor, einen dieser kleinen, unbedeutenden Menschen überheblich zu behandeln, denn ich versichere euch, ihre Engel haben immer Zugang zu meinem Vater im Himmel. Und er setzt fort: Was meint ihr? Was wird ein Mann tun, der 100 Schafe hat und eins davon hat sich verlaufen? Wird er nicht die 99 allein im Bergland weiter grasen lassen und wird losziehen und das Verirrte suchen? Und wenn er es dann findet, ich versichere euch, er wird sich über das eine Schaf mehr freuen als über die 99, die sich nicht verlaufen haben. Genauso ist es mit eurem Vater im Himmel. Er will nicht, dass einer dieser kleinen, unbedeutenden Menschen verloren geht. Wie sieht Jesus Kinder? Blättern wir nochmal zurück an den Anfang. Er stellt ein Kind in die Mitte der Erwachsenen, die Erwachsenen, die fragen, wer ist der Größte unter uns im Reich Gottes. Und damit widerspricht Jesus dem Streben nach Größe, nach Bedeutung, nach einer Rangordnung, nach einer Sonderstellung. Ein Kind werden, das ist für Jesus eine Art, davon zu reden, wie ich in Beziehung zu Gott treten kann, wie ich Teil seiner Königsherrschaft werde. Was qualifiziert denn dann dazu, ins Reich Gottes zu kommen? Und das entscheidet sich nicht an Qualitätsmerkmalen von Leistung und Größe. Er hat nicht eine bestimmte Qualität, die er jetzt dem Kind entnimmt, sondern er sagt: Hört auf, danach zu streben, groß zu sein, an erster Stelle stehen zu wollen. Jesus idealisiert die Kinder. Kinder sind auch nicht immer unschuldig, bescheiden und friedlich, sondern zur Zeit Jesu entschied ja der Hausvater, ob ein Kind annimmt oder nicht. Und Kinder wurden im Römischen Reich wenig beachtet und wenig wertgeschätzt. Nur eins stimmt: Kinder sind angewiesen auf Hilfe. Kinder sind darauf angewiesen, beschenkt zu werden, versorgt zu werden. Ein Kind kann nicht entscheiden, ob es angewiesen ist auf Hilfe. Ein Kind kann nicht entscheiden, ob es abhängig ist. Es ist angewiesen, es ist hilfsbedürftig. Und Jesus sagt hier: Werdet den Kindern gleich. Damit sagt er den Erwachsenen: Akzeptiere, dass du vor Gott hilfsbedürftig und angewiesen bist. Werde dir deiner Rolle klar vor Gott. Als klein, aber geliebt. Wer sagen kann: Ich bin ein Kind Gottes, der geht diesen Schritt der Demut. Das ist nämlich der Schritt einer Rollenklarheit, den Schritt, Gott anzuerkennen als Vater oder Mutter und sich selbst als angenommen zu verstehen. Und Jesus hat hier eine unheimlich gute Nachricht. Im Reich Gottes zählt nicht dein Notendurchschnitt. Im Reich Gottes zählt nicht dein Einkommen. Im Reich Gottes zählt nicht dein Reichtum, deine Bildung, nicht deine Fähigkeiten, nicht deine Beliebtheit. Nicht deine Schönheit macht dich zum Größten im Reich Gottes. Auch nicht die Größe und Macht und Bedeutung des Landes, aus dem du kommst, macht dich zum Größten. Sondern Jesus erzählt von der Liebe Gottes, die parteilich ist mit den Kleinen. Jesus fordert die christliche Gemeinde auf, mach dich nicht groß, sondern halte dich zu den Niedrigen. Sieh dich selbst als ein Kind vor Gott. Nimm andere als Kinder an, als Kleine, weil Gott zu ihnen Ja sagt. Und deswegen warnt Jesus sehr eindringlich, wie man Kinder auch anders behandeln kann, wie man kleine oder vermeintlich kleine Gruppen, vielleicht auch Minderheiten, verächtlich behandelt, wie man sie in die Irre leitet. Mit diesem krassen Wort vom Mühlstein, wer einen dieser kleinen, unbedeuteten Menschen, die zu mir halten und mir vertrauen, an mir irre werden lässt, käme noch gut weg, wenn er einen Mühlstein um den Hals bekommt. Mühlstein ist ja der Stein, der nur von der Mühle und dem großen Esel gezogen wird. Das ist nicht ein Stein, den man sich um den Hals hängt als Schmuck. Das ist eine krasse Warnung für die kleinen, angewiesenen, hilfsbedürftigen Menschen in der Gemeinschaft, dass sie unbedingten Schutz benötigen. Jesus befürwortet hier keine Todesstrafe. Er macht mit drastischen Worten deutlich, dass sein Maßstab sich an den Geringsten ausrichtet, nicht an den Starken. Jesus ist also Vorreiter dafür, dass Kinder geschützt werden. Geschützt werden vor körperlicher Gewalt, vor seelischer Gewalt, vor sexueller Gewalt. Und er beschreibt Gott als guten Hirten, der dem Verlorenen nachgeht. Jedem Einzelnen, auch dem verlorenen Schaf. Und darin sieht Jesus den Maßstab, wie eine christliche Gemeinde auch miteinander umgehen soll. Und in Kriegen und in Armutszeiten sind die Kinder immer die Ersten, die leiden. Wie siehst du Kinder? Wie siehst du Kinder? Wie sehen wir als Gesellschaft Kinder? Wo stehen Kinder heutzutage in der Gefahr, dass es nicht um das Wohl der Kinder geht, sondern um das Wohl der Eltern? Um den Statusgewinn der Eltern, um den Stolz der Eltern oder Großeltern, um die Bedeutung der Eltern, oder um das Gefühl, gebraucht und geliebt zu werden, weil man Kinder hat, als Eltern, Großeltern. Deshalb wünscht man sich so sehr Kinder. Was tragen wir dazu bei, dass Kinder geschützt werden, in ihren Rechten geschützt werden, dass sie zu ihrem Recht kommen, dass sie geschützt werden vor Gewalt, vor Missbrauch, vor Ausgrenzung? Für unseren Umgang mit Kindern in der Gemeinde erarbeiten wir als Leitung gerade ein Schutzkonzept. Wir wollen uns als Gemeinde auf den Weg zu einer sicheren Gemeinde machen. Kinder sollen sicher sein. Kinder sollen nicht im Raum der Gemeinde auch noch Verletzung, Gewalt, Missbrauch erfahren. Wie können wir Kinder fördern? Wie können wir in Familien und als Gemeinde Kindern das geben, was sie brauchen für ihre Gesundheit, für ihre Ernährung, für ihre Lebensbedingungen, was ihnen gut tut? Wie können wir gute Bildung ermöglichen und Kinder in ihrer Identität stärken? Wie können wir Kinder anfeuern? Anfeuern heißt ja mehr als unterstützen, begleiten. Es heißt unterstützen und begleiten bei dem, was sie schon können, was sie schon einbringen, was sie sind und nicht erst werden. Kinder sind ja auch Theologinnen und Theologen. Kinder haben geistliche Erkenntnisse. Kinder stellen Fragen nach Gott. Kinder können auf ihre Weise die Welt entdecken und wir brauchen ihre Augen. Es gibt Kinder, die schon beten, die Lieder singen, die von Gott reden, die auf eine Weise von Gott reden und Zugang zu ihm haben, die uns als Erwachsenen manchmal schon fremd geworden ist, die zum Staunen anregt, zum Lernen. Wie können wir Kinder angemessen beteiligen an Entscheidungen, die sie betreffen? Also diese drei Stichworte, schützen, fördern, beteiligen, die sind christlich, die sind biblisch. Sie entsprechen auch der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, die in fast allen Ländern der Welt heute angenommen wurde, auch in Deutschland 1992, also über 30 Jahre schon. Kinder schützen, fördern, beteiligen. Kinderrechte stehen nicht im Widerspruch zum christlichen Glauben, im Gegenteil. Ich glaube, sie kommen aus diesem Gedankengut, wie Jesus schon Kinder gesehen hat, in einer Zeit, in der das noch völlig anders war. Wir folgen damit einem Beispiel von Jesus. Und leider versagen Christen und Kirchen an den Maßstäben, die Jesus setzt. Leider sind Christen und Kirchen im Einsatz für Kinderrechte unglaubwürdig geworden. Evangelische und katholische und freikirchliche Christen haben Schuld auf sich geladen, weil sie in ihren Familien und in den Gemeinden Kinder missbraucht haben. Auch wir als Bund haben eine Kommission einberufen, die diese Missbrauchsfälle aufarbeitet. Und uns wird in den nächsten Jahren noch einiges
klar werden, was das konkret bedeutete. Umso wichtiger ist, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, wie eine Kindheit im Wandel aussieht, wie sie gefördert, geschützt, begleitet werden kann, wie wir heute die Liebe Gottes leben. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Amen.